Ja, begrüße ich Sie. Erstens einmal, ist das nicht, das habe ich nämlich nicht wirklich verfolgt, eine Vorlesung mit begleitender Lektüre?
Ja.
Ja, gut. Das heißt, das geht soweit ich mir, das ist das erste Mal, dass ich das mache, soweit mir das erklärt wurde, habe ich sie ersucht, dass sie sich die Schlegelschen Fragmente in der Reklamausgabe anschauen. Ja. Das ist ein bisschen viel, und zwar nicht deswegen, weil es 80 oder 100 Seiten sind, sondern vor allem, weil in so einem Fragment irrsinnig viel drinnen steckt. Das ist einfach, das gehört zu Schlegel dazu. Ja? Also in dem Fragment soll mehr stecken als in einer Abhandlung. Wie ein Schüler dieser romantischen Sprachauffassung, nämlich der Karl Kraus, einmal geschrieben hat, heutzutage gibt es junge Schriftsteller, die schon auf 20 Seiten ausdrücken können, wozu ich immerhin 8 Zeilen benötige. Also das ist ein Zeichen dafür, das ist die Stimmung, die mit dem Fragment verbunden ist, diese Intensität und diese Aufgeladenheit. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass Sie diese Fragmente auswendig lernen müssen. Ich werde Ihnen bei einigen Fragmenten sagen, dass sie wichtig sind, und denen werden Sie Ihre große Aufmerksamkeit zuwenden. Und es wird dann eben bei der Prüfung eine der Fragen sich auf diese kommentierten Fragmente beziehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, warum reden über Schlegel, warum reden über die Romantik. Also ich würde das nicht tun, wenn ich mir nicht was davon versprechen würde. Versprechen allerdings eben nicht in dem Sinne, dass wir jetzt das Zauberische featuren oder das Mythologische oder über den Mythos des Österreicherseins oder über die historische Mission der Habsburger reden, sondern dass wir diesen Zeitkolorit rausnehmen und sozusagen, das heißt also auch, das, was wir umgangssprachlich als romantisch bezeichnen, nicht als Leitlinie nehmen, ja? Sondern dass wir die Romantik in unserem heutigen Sinn sozusagen intellektualisieren. Ja? Also nur damit ich Ihnen ein Beispiel gebe, wir werden immer wieder bei Schlegel darauf stoßen, dass er sagt, die Aufklärung hat alles vermasselt und hat alles eingeengt und hat also sozusagen uns um das Menschliche gebracht. Gut, okay, nehmen wir zur Kenntnis. Aber es gibt eine starke Analogie dazu, wenn uns Foucault erklärt, dass der Diskurs durch den Körper geht und dass der Diskurs die wahre Macht ist und dass die Konstitution von diskursiven Typen, zum Beispiel im Sex, unser Leben absolut beeinflussen und uns sozusagen an einer in Anführungszeichen authentischen Lebensgestaltung hindern. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt eine prinzipielle Schwierigkeit bei diesem Überschlegelsprechen. Kant oder Hegel lassen sich immanent erläutern. Also das geht ganz einfach. Bei Kant gibt es die vorkritische Phase und die kritische Phase und dann gibt es noch die Anthropologie, die ein bisschen dazwischen pendelt. Die Varianz der Ideen ist überschaubar. Und diese Ideen sind autonom erklärbar. Ja, also bei Kant muss man wissen, es ist die Auseinandersetzung mit Hume, die am Anfang gestanden ist, und dann kommt man schon leichter rein. Schlegel hat sich mehrere Male gedreht. Da gibt es verschiedene Auffassungen, um wie viel Grad er sich gedreht hat und ob er das, aus welchen Motiven er das getan hat und ähnliches. Und er ist eben zudem ein Mann des Fragmentes oder des ersten Bandes oder der manchmal kurz, ja kürzestzeitigen Inspiration. Er ist auch ein Ironiker, das wird uns sehr breit beschäftigen. Was ist der ironische Geist? Und er hat eigentlich in unzähligen Bereichen gearbeitet. Also wo wir im 20. Jahrhundert Schlegel sozusagen als Ersten finden, ob jetzt bei der Hermeneutik, ob jetzt bei der Kunstgeschichte, ob jetzt bei der Indologie, ob bei der sogenannten Ironie. Die Zahlen sind wirklich Legion. Er war sehr oft ein Pionier und dann hat er das einfach wieder abgebrochen. Er hat auf vieles reagiert und er war zeitläufig ein Mitläufer, dann wieder ein Einzelkämpfer und dann wieder vor allem an seinem Lebensende war er ein Gruppentier. Das heißt, der Schlegel ist einer unschuldigen Lektüre relativ schwer zugänglich. Also das ist wirklich jemand, ich weiß nicht, ob Sie schon Leseerfahrungen mit ihm haben, es ist wirklich jemand, den man sehr breit kontextualisieren muss. Und das ist der Grund, warum ich heute einmal ihn kontextualisiere durch eine Einführung, was das eigentlich ist, die Romantik. So ganz lexikalisch, aber vorsichtig formuliert, eine gesamteuropäische künstlerische und intellektuelle Bewegung, die den sogenannten Klassizismus abgelöst hat, die sich in der Musik, der Dichtung, der Malerei artikuliert hat und die eben auch eine theoretische Ästhetik entwickelt hat und in manchen Ländern eine politische Bewegung nach sich gezogen hat. Politisch reicht der Spielraum von einem romantischen, in Anführungszeichen, Anarchismus. Das ist zum Beispiel der englische Dichter Shelley, ist der ein Begriff, Queen Maeve. Der war verheiratet mit der Mary Wollstonecraft Shelley. Die kennt man vielleicht mehr, weil die hat einen berühmten Schauerroman geschrieben, den mit dem künstlichen Menschen Frankenstein. Also das ist der Gatte der Frau Frankenstein. Und es gibt ein romantisches Freiheitsideal, also ein nicht-revolutionäres, für das steht der Lord Byron, ist der ein Begriff? Englischer Dichter, der im Freiheitskampf für Griechenland gestorben ist. Und das reicht zu einem privatistischen Quietizismus. Wie heißt der als Stil? Biedermeier. Biedermeier ist die apolitisch-stilistische Variante, die zeitgleich zur Romantik läuft und bis eben zum Ideengut einer konservativen Revolution. Ja, also das ist ein Spielraum, der reicht in der bildenden Kunst von circa 1790 bis 1840, in der Literatur bis 1848, heftig bedrängt von der sogenannten Vormärzliteratur, und in der Musik am längsten, nämlich bis zum Tod des Richard Wagners 1883. Die deutsche Romantik hat dabei eine quantitative und qualitative Intensität. Also das ist eine der bestbegründeten Romantiken, und sie hat trotz des konservativen Endes mancher Protagonisten eine ganz intensive Vernetzung mit der späteren Moderne, vom Symbolismus bis hinauf zur Avantgarde. Das ist also das, was ich interessant finde, dass Symbolismus und Dadaismus und vor allem der Surrealismus, dass die einfach mit Versatzstücken der Romantik arbeiten. Und wenn jemand sich die Mühe macht, es ist wirklich ein bisschen schwer zu lesen, und die Vorlesungen des Frank, über die Michael Frank, über die Romantik liest, dann wird er eben finden, wie stark der Bezug zu dem, was man heute als die Michael Frank ist der Korrespondent der Süddeutschen in Wien, was man als die heute als die Postmoderne bezeichnet. Die deutsche Romantik hat, und da kommt wieder einmal dieses Stichwort deutscher Sonderweg, also verspätete Zentralisierung, verspätete Nationsbildung, verspätete Sprachbildung und verspätete Industrialisierung, eine eigenartige Ungleichzeitigkeit. Aber diese Romantiker waren eben international vernetzt, und ihre späteren Exponenten, zum Beispiel Richard Wagner, sind in alle möglichen Bewegungen verwickelt, ästhetisch und politisch. Die Romantik ist halt auf jeden Fall präsent als gesunkenes Kulturgut. Dadurch zieht sie die gesamte Moderne zwischen der Philosophie und der Populärkultur. Also eine lokale Angelegenheit, eine Reaktion auf eine Revolution, auf die Französische Revolution, auf die Befreiungskriege, die bis hinauf ins Heute geht. Also bis zur Ironiedebatte der Postmoderne. Sie wissen, dass uns Richard Rorty als eine Gesellschaft von liberalen Ironikern definiert hat und uns damit sozusagen dieses romantische Erbe allen aufgeschrieben hat. Wenn man sich auf bestimmte Merkmale konzentriert, dann reicht das Spektrum auf jeden Fall bis Baudelaire, bis Oscar Wilde, ja, bis zu den Futuristen, ja sogar die Übertreibungskunst des Thomas Bernhard enthält einfach ein Element der romantischen Ironie. Prinzipiell etablissiert man die Romantik nach Orten. Also die Jenenser Romantik als früheste, Jena, die Berliner, aber dann auch die Wiener Romantik, Früh-, Hoch- und Spätromantik. Die Texte, die Sie lesen, also die Fragmente, liegen im Feld des Übergangs vom sogenannten Klassizismus zur Romantik, in dem diese Zeitschrift Athenäum, in der die meisten Fragmente erschienen sind, sozusagen das zentrale Kommunikationsorgan war. Dass eine Zeitschrift der Fokus einer politisch-literarischen Bewegung wird, dass, und dass diese Zeitschrift gleichzeitig von der Ästhetik her in das Feld der Politik eingreift, ja, dass ebenso gleichzeitig die Philosophie die kognitiven Fähigkeiten der Kunst kommentiert, diskutiert, festsetzt. Das ist eine relativ große Neuheit. Das heißt, dass es eine Einheit von Poesie und Philosophie gibt, aber nicht in dem Sinn, dass die Philosophie jetzt sozusagen gatschig wird und irgendetwas Gefühlvolles geschrieben wird, sondern in dem Sinn, dass es vorher eine philosophische Regel für das Poetische gibt, die dann nachher poetisch ausgedrückt wird. Das ist der wichtige Unterschied zwischen einem vulgären Romantisieren und eben einem Romantisieren als einer intellektuellen Bewegung. Das wird uns ziemlich oft beschäftigen, solche Vorstellungen von Einheit. Also Vorstellungen von einer Aufhebung, einer Zerrissenheit zwischen Denken und Leben und eben zwischen Poesie und Philosophie und zwischen Ästhetik und Kunst und Ähnliches. Und das sind eben auch Begriffe, die, wenn wir sie des zeitgebundenen Kolorits entkleiden, uns nicht so fremd sind. Also Bücher wie Haben oder Sein mit ihrer Vorstellung von einer Authentizität jenseits des Konsums, da macht der Erich Fromm mit der Konsumgesellschaft nichts anderes als die Romantiker mit der Aufklärung. Ja? Das heißt, er arbeitet das Einengende an etwas, das als Errungenschaft hervorgehoben wurde, nämlich wir können, der Gütermangel ist behoben, heraus und sagt, das hat uns in eine neue Versklavung gebracht. Und in der Romantik ist es eben bestimmte Prozeduren der historischen Aufklärung haben uns eingeengt und haben Zentralbegriffe und von denen werden Ihnen, sage ich Ihnen, wenn Sie eben aus der Konsumkritik oder aus dem New Age, ja überhaupt aus dem, selbst in der NLP werden Sie das finden. Das sind Begriffe wie Gefühl, Individualität, Seele, Unbewusstes, Mysterium und Geheimnis. Die Aufklärung, das ist also die These, ist nicht, oder die historische Aufklärung, ist nicht imstande, damit zu denken. Sie ist ruchlos optimistisch und ist nicht, hier kündigt sich Schopenhauer an, imstande, die Gebrochenheit der Welt zu sehen. Also die Gebrochenheit in diese Welt der Vernunft, wie es in diesem berühmten Novalis-Gedicht heißt, von den Zahlen und Figuren, die einmal nicht mehr unsere Welt regieren werden, und eben die andere unbestimmbare Welt des Gefühls. Seither ist viel Zeit vergangen und wir müssen sehen, dass ja auch die Wissenschaft einerseits der Romantik Recht gegeben hat, weil das, was man damals als menschliche Motivationslehre zum Beispiel angesehen hat, ist im Lichte des Kernspinematographen nicht haltbar. Aber andererseits können wir das aber auch so sehen, dass wir diesen Protest gegen die Zahlen und Figuren als einen immerwährenden Protest gegen das Erreichte. Ja, also in einer gewissen Weise ist das wie die Entfremdungstheorie, die das Objekt, was entfremdet uns jetzt von wem, eigentlich auch schon mehrere Male gewechselt hat, aber der Begriff ist etwas Konstantes geblieben. Und damals wurde er eben angedeutet mit Natur, Vergangenheit, mit den Märchen als Dokumenten der Kindheit und mit der berühmten blauen Blume. Aber ich würde das nicht so, ich würde das eben als das Zeitgebundene ansehen und würde versuchen herauszufinden, was hinter der blauen Blume steckt. So, die große, approbierte Definition von Romantik als einem Lebensgefühl und als einer künstlerischen Prozedur ist vom Novalis, der im Übrigen, nur damit wir das einmal klarstellen, ein Bergwerksingenieur war. Ja? Also, verstehen Sie, das sind nicht Jünglinge in exzentrischer Kleidung, sondern das sind dem Leben zugewandte Leute, die mit dieser Welt der Zahlen und Figuren einigermaßen umgehen konnten. Das heißt, diese Wissensexplosion, die sich ab 1780 ereignet hat und die ja verantwortlich ist für das Ganze, durchaus gehandhabt haben, aber sie eben für unzureichend gefunden habe. Und der Novalis hat gemeint, dass, also seine, ich nenne das Definition, lautet, indem ich dem Gemeinten einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. So, was heißt das jetzt? Wenn wir das heute, ich meine, ist das unvernünftig?
Ja.
Wo gibt es das heute noch? Wenn ich mit jemandem rede, der ein Lokal aufmacht, dann sagt er, ja, das muss aber sein eigenes Profil haben, das muss was Besonderes haben, das muss was sagen, das muss dem Menschen was geben. Der hebt das genauso. Ja? Also der nennt das halt nicht romantisieren, sondern der hebt das. Das heißt, im Grunde haben wir zwei Zugänge zur Wirklichkeit. Das eine ist dieser extrem vernünftige, sachliche Zugang. Das ist im Gebrauchsdesign zum Beispiel der Adolf Loos. Also was unpraktisch ist, kann nicht schön sein. Ja? Und daher muss das alles Form follows Function. Das ist auch der Bert Brecht, der über die Bühne das Schild hängt, glotzt nicht so romantisch. Also, lasst euch das Problem nicht überhöhen, lasst euch das Problem nicht zuspitzen, sondern der wünscht sich für sein episches Theater einen Zuhörer, der da sitzt, bequem, und die zwei gegnerischen Standpunkte sozusagen passieren lässt und der damit, dass er nicht involviert wird, ja, dass er ästhetisch nicht involviert wird, denken kann und einen Schluss daraus ziehen kann. Also für den Brecht ist eben zum Beispiel der Schiller, der hat das Problem im Don Carlos mit dem Konflikt mit dem Vater ja auch schon hebt. Er romantisiert es nicht, aber er hebt es. Ja? Veraltet und unzulänglich. Ich möchte das eben nicht so führen, sondern sagen, das sind zwei Zugänge zur Wirklichkeit. Also wir können Schweizer Wahlkämpfe sind viel schlichter als österreichische. Ist Ihnen das, wenn Sie einmal dort waren, schon aufgefallen? Also bei uns wird eben stärker gehoben, nicht in diesem Sinne von romantisieren, aber in diesem Sinne des dem Bekannten die Würde des Unbekannten geben und dem Endlichen einen unendlichen Schein geben. So, das war einmal ein erster Versuch, eben das, was Projekt ist, nämlich das ein bisschen rauszuholen aus der Unvernunft durchzuführen. Jetzt, was meint der Begriff? Was ist das Romantische? Zur Etymologie, am Anfang steht das vulgärlateinische Wort Romanis. Das verweist auf eine in lateinisch-romanischer Volkssprache verfasste Erzählung. Das heißt, schon vom Anfang an, von der Sprachbedeutung, ist da ein Gegensatz zur Gelehrtenwelt. Ja? Weil die Gelehrtenwelt spricht sozusagen das Lateinische. Und seit dem 14., 15. Jahrhundert sind das die abenteuerlichen Ritterdichtungen des ausgehenden Mittelalters, also im Französischen ist das eine Romanze, und etwa im 17. Jahrhundert wird das ein etabliertes deutsches Eigenschaftswort, eine dem Geist der Ritterdichtung entsprechende Textsammlung ist ein Roman. Das hat zwei Konsequenzen. Ein Roman hat eine wie auch immer beschaffene narrative Logik. Ja? Also, ja, heute in der Zeit der experimentellen Romane, heute in der Zeit, wo der Burroughs seine Manuskripte geschrieben hat und dann mit der Cut-up-Methode hat er es aufeinandergelegt, dann hat er die Papierschneidemaschine genommen, hat es in drei Teile und dann hat er es durchgemischt und dann hat er die Teile wieder zusammengehängt. Ja? Und die Wortstücke, die da waren, das und dann war der Schnitt, das hat er gestrichen. So sind also diese Texte entstanden. Also das ist die Zerstörung der narrativen Logik. Aber die narrative Logik hat eine bestimmte Anzahl von Typen. Ja, also Begegnung, Liebe, verbotene Liebe, erlaubte Liebe, Ehe, Trennung, gemeinsamer glücklicher Tod. Die narrativen Logiken sind limitiert. Ja? Das heißt, der klassische Roman hat eine Gesetzmäßigkeit und die Romantik wird an diese Gesetzmäßigkeit anknüpfen. Das ist in einer gewissen Weise eine a priorische Gesetzmäßigkeit. Ja? Und die entwickelt sich aus der Kultur heraus. Also wir können aus dem Gehäuse sozusagen dieser Erzählungen nicht ausbrechen. Und die Romantik ist die, wenn ich sie jetzt eine Disziplin nennen darf, die Disziplin, die versucht, die Gesetze, die in diesem Gehäuse herrschen, herauszufolgen. Also, unter den Auspizien des Romantischen betrachtet, folgt das Leben der Literatur, folgt das Leben der Kunst. Ja? Aber noch einmal, Sie müssen sich das so übersetzen, dass Sie einen vernünftigen Gedanken daraus machen. Ja? Und ich glaube, das geht relativ leicht, wenn Sie sich zum Beispiel die Arbeiten von den Assmanns über das kollektive Gedächtnis anschauen. Ja? Wo festgestellt wird, kollektive Gedächtnistypen sind immer Stereotype, Rekonstruktionen. Also ein Kollektiv erinnert sich nicht, wie war es 1989, sondern es konstruiert sich etwas. Ja? Das heißt, in einer gewissen Weise sind diese modernen Forschungen zu den Erzählungen, die kollektiven gemeinsam sind und sie zusammenhalten, die stehen im Kontext der Romantik. Ja? Und wenn die moderne Nationentheorie sagt, Nationen sind imagined communities, imaginierte Gemeinschaften, oder sie folgen einem Narrativ, dann wächst das auf dem Nährboden der Romantik. Jetzt ist das aber, da diese Ritterromane ja im modernen Sinn Kitsch waren, und das kommt ja schön in dem Abschlussroman der Ritterromane, nämlich im Cervantes Leben und Abenteuer des edlen Herrn Don Quixote de la Mancha vor, dann ist das ja nicht unbedingt ein positiver Begriff. Also von Anfang an ist da der Gegensatz zum Leben, zur Sachlichkeit, zur Berechnung, zur Klugheit schon eingebaut. Das heißt, derjenige, der weiß, dass das Leben der narrativen Regel folgt, der weiß aber gleichzeitig, das heißt jetzt dann nicht, dass der sagt, ja, mein Leben ist die Geschichte eines Märtyrers und jetzt gehe ich nach Libyen und kämpfe dort für die Freiheit, was möglicherweise letal endet oder sonst etwas, sondern es ist schon das Wissen um den Widerspruch zur Berechnung, zur Klugheit, zur Sachlichkeit. Das hat ja auch Cervantes so schön thematisiert, indem er einfach diesem Don Quixote eine Doppelrolle zuschreibt. Der ist ja einerseits, ist es ja ein Depp ohne den Sancho Panza, der ihm erklärt, bitte lass das. Das sind Windmühlen und keine Riesen, gegen die du reitest. Aber auf der anderen Seite verdient ein Mann, der einer Kellnerin in einer Schenke die Würde einer Prinzessin zuerkennt, ja auch einen gewissen Respekt ob seiner Humanitas. Ja, das ist das, wir loben das an Verdi, dass er die Violetta Valerie in La Traviata eben nicht als das darstellt, was sie ist, nämlich als eine Prostituierte, sondern dass er diesen Bereich ins Nebel hält und in den Nebel hält und die Liebe des Alfredo zu ihr, die ihr dann die Chance gibt, edel zu werden, dass er die fokussiert. Der Schlegel hat übrigens dem Cervantes eine hohe Bedeutung zugeschrieben, und der Cervantes lässt ja den Helden scheitern. Also der hat schon lange, bevor der Max Weber diesen Begriff vom stählernen Käfig der Rationalität, in dem wir drinnen sitzen, ja, das erkannt. Und da ist eben genau das, Cervantes macht sich über die Fantasien seines Helden lächerlich und gleichzeitig gibt er ihnen aber einen würdigen, ästhetischen Ausdruck. Also der Don Quixote mit seiner Insistenz auf den Fantasien ist ja auch eine großartige Figur. Im 18. Jahrhundert bekommt das dann unter dem Einfluss des englischen Romantik, das ja auch aus dem Französischen stammt, eine neue Bedeutung, und das ist eigentlich die heute gültige umgangssprachliche, nämlich das Stimmungsvolle, das Fantastische, das Malerische, das Poetische. Es gibt die Gothic Novels, kennt man die? Also diese präviktorianischen Schauerromane, und es gibt die fantastischen Plots in den Sturm- und Drangdichtungen, die auch schon auf die Romantik hinüberweisen. Aber es gibt eben auch diese starke Gegenkraft des, der Aufklärung, die das Romantische marginalisiert hat, es sozusagen instrumentalisiert hat. Also da gibt es nur mehr den stählernen Käfig der Rationalität. Es gibt die Entzauberung, es gibt den Markt, es gibt die Merkantilisierung und die Industrialisierung, wenn auch verspätet, neue Kommunikationssysteme. Der Handel zivilisiert uns, so Immanuel Kant. Es gibt die Stadt mit ihren Regeln und das ist alles nicht mehr rückgängig machbar. Das ist eine große Analogie zum Don Quixote, die sich da aufbaut, weil die romantische Ästhetik wird dann eben eine Ästhetik gegen die Zeit sein. Also eine von der Vernunft in eine Nische gedrängte Modalität wird sich einfach zentral setzen. Deswegen gibt es einen immer wiederkehrenden Kampf zwischen den, sagen wir mal, romantischen und sachlichen Stimmungen, wobei auf das Wort Romantik oft verzichtet wird. Ja, das kann sich auch im Wort New Age verbergen oder in bestimmten sensiblen Kommunikationsformen, im Konfliktgespräch, in der Familientherapie, ja, steckt ja manches vom Symphilosophieren drinnen. Die Romantik oder das Romantische hat sich eben im industriellen Zeitalter geändert. Es gibt ein schönes Buch übrigens, was die Kunst betrifft, über den Maler und Grafiker Gustave Doré. Kennt denn jemand? Das sind so Bibelillustrationen und Märchen. Es war der meistbeschäftigte Illustrator der zweiten Hälfte des französischen 19. Jahrhunderts. Das Buch heißt Der industrialisierte Romantiker. Und vieles von dem, was Romantik ist, haben wir eben heute in der Erlebnisgesellschaft, in der Experience, und eben auch, um es noch einmal zu wiederholen, in der Populärkultur, damit Batman in Batman Begins Batman werden kann. Wer hat den Film gesehen? Batman Begins? Christopher Nolan. Kann man sich schon anschauen. Gut, also der Batman muss eine blaue Blume finden, damit er Batman werden kann. Also, es gibt einfach eine ungeheure, ich würde es mal Patchwork-Romantik nennen. Ja? Es gibt, ich weiß es nicht, wie viele CDs in den Kisteln herumliegen, die das Wort romantisch, romantische Stunde und die romantischen Nächte in bestimmten Hotels oder sonst etwas. Ich nehme das deswegen ernst, weil es uns etwas über die physiologische Verortung des Romantischen sagt. Wenn diese Stimmungen, ja, die uns da kommerziell versprochen werden, wenn die erlebt werden, dann sind sie mit einer Dopaminausschüttung verbunden und eventuell mit einer Ausschüttung von Bindungshormonen. Die Aufmerksamkeit verändert sich, die Umweltwachsamkeit wird geringer, der Blick verliert seine Schärfe, der Muskeltonus sinkt, das kann in den Moment des Begehrens hinübergehen, muss aber nicht sein. Das heißt, das ist ein fixierbarer Zustand. Ja? Also sozusagen der vulgärromantische Zustand ist fixierbar und die intellektuelle Romantik versucht, aus diesem Zustand zu denken. Genauso wie der sachliche Zustand. Ja? Der Zustand, also ich sitze jetzt da und sage zu jemand so, bitte erklären Sie mir den kategorischen Imperativ von Kant. Das sind auch bestimmte Zentren mobilisiert. Der Zustand ist auch erklärbar. Ja? Und das Denken aus diesem Zustand heraus ist eben ein anderes als das Denken aus diesem Dopamin geladenen Muskeltonus geschwächten Zustand. Als romantisch wird häufig eine weltfremde Einstellung bezeichnet, überschwängliche, von Fantasie gesteuerte Verhaltensweisen, aber auch eine Vorliebe für das Außeralltägliche, für stimmungsvolle Erlebnisse, für scheinbar wunderbare, geheimnisvolle Vorgänge. Das heißt, um daraus einen Schluss zu ziehen, der Begriff des Romantischen korrespondiert mit einer Tendenz in unserer Kultur, die etwas beschreibt und etwas hochschreibt, was in uns körperlich fixiert ist, was aber zu anderen Zugangsweisen zur Wirklichkeit in Widerspruch steht. Das heißt, da habe ich jetzt ein bisschen einen Pluralismus aufgebaut. Da müssen Sie mir nicht folgen, aber ich denke, Sie müssen mir folgen bei dem Satz, dass der Konflikt zwischen Romantik und Rationalismus nicht nur ein historischer Konflikt ist, sondern unserer Zivilisation eingeschrieben wird. Ja, also das ist übrigens wichtig, dass eine religiöse Haltung diesen Konflikt verringert oder gar ausschaltet. Das werden wir anhand der späten Romantiker sehen. Wird der Konflikt vergrößert, dann ist das ein Ergebnis dieses Todes Gottes, den es ja nicht erst seit Nietzsche gibt, sondern der auch nicht eine Folge der Aufklärung ist, sondern wenn Sie interne kirchliche Berichte lesen, dann klagen die Bischöfe schon 1750, Herz, die Leute kommen uns ja nur mehr, weil sie müssen. Die Leute kommen ja überhaupt nicht, weil sie glauben. Ja? Also dieser Tod Gottes, der so schlagworthaft, plakativ, schön mit Nietzsche verbunden ist, ist schon eine relativ alte Angelegenheit. Noch einmal, das ist eine gesamteuropäische, künstlerische, soziale und politische Bewegung. Ja? Und der Begriff ist unbestimmt und die Deutschen sind eben die Bestdefinierten. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das Buch von Safranski gelesen hat, Eine deutsche Affäre. Genau 1797. Also in dem Jahr, wo Schlegel von Jena aus die Kontakte knüpfte, die eben zur Jenenser Romantik geführt hat, haben sich im Lake District von Westmoreland englische und schottische Schriftsteller versammelt, darunter Coleridge, Wordsworth, wen habe ich da noch? William Blake, Robert Burns, sind das Namen für Sie? Ich meine, Coleridge und Wordsworth ist Mittelschule, Burns, Blake. Gut, also William Cowper, und die haben dann eine junge Generation mit Shelley, Byron, Keats, dann dem Sir Walter Scott mit seinen 50-bändigen historischen Romanen. Also das hat eine europäische Dimension und gemeinsam ist denen das Gefühl der weltgeschichtlichen Umwälzung durch diese mehr oder minder intensive erste Industrialisierung und die Konfrontation mit der Französischen Revolution, die generell von praktisch allen Romantikern zuerst mit Sympathie und dann mit Antipathie verfolgt wurde und dann eben die Absage an den mit der Aufklärung korrespondierenden Klassizismus und ein spezielles Unbehagen in der Kultur, das sich aber in Deutschland am stärksten ereignet hat, weil eben Deutschland diese französische Revolution nicht zustande gebracht hat, weil Deutschland damals von einer enormen Rückständigkeit war, zerfallen ist in unzählige Besitzungen. Also wenn ich so einmal den zeitlichen Raum rekonstruiere, ja, der wesentlich ist. Dann haben wir 1789 den Sturm auf die Bastille, der bei den Intellektuellen eine ungeheure Begeisterung ausgelöst hat. Hegel hat geschrieben, herrlicher Sonnenaufgang. Dabei ist in der Bastille überhaupt nichts drinnen gewesen, nur der Marquis de Sade war eingekerkert. 1793 im Jahr des Terrors, ja, erfolgt eine partielle Abwendung. Also da gibt es einen Streit. Der Philosoph Fichte, der weltreisende Forster, der Dichter Salme akzeptieren den Terror, Schiller, Hegel sind dagegen. Die Jakobiner werden 1794 gestürzt und es beginnen die Interventionskriege gegen Frankreich. Preußen scheidet 1795 aus, Österreich erleidet 1797 eine schwere Niederlage. Der Napoleon konsolidiert seine Herrschaft am sogenannten 18. Brumaire, transformiert die revolutionären Verteidigungskriege in einen national aufgeklärten Kampf um die Herrschaft Europas. Das ist eine total vertrackte Situation. Ja? Also auf der einen Seite ist Napoleon ist heute noch eine ungeheuer debattierte Figur, genauso wie Atatürk. Ja? Auf der einen Seite ein rapider Modernisierer, der wirklich viel aufgestellt hat, und auf der anderen Seite aber ein brutaler Unterdrücker, ja, unser Andreas Hofer. Also 1801 gibt es den Frieden von Lunéville und da gehen die ganzen linksrheinischen Gebiete Deutschlands verloren und Napoleon beginnt Deutschland zu reformieren und löst 112 deutsche Kleinstaaten auf. Also das heißt, die notwendige Modernisierung Deutschlands ist von außen erfolgt. Preußen kommt wieder rein, Preußen und Österreich werden 1805, 1806 vernichtend geschlagen. Napoleon kriegt eine österreichische Prinzessin, gründet den Rheinbund unter seinem Protektorat. Der deutsche Kaiser, österreichische König, erklärt sein Amt für erloschen und Napoleon beginnt sein russisches Experiment und muss 1812 aus Russland flüchten und erleidet am Ende eine Niederlage in den Befreiungskriegen. Das heißt, der Napoleon hat das progressive Gedankengut in einer gewissen Weise diskreditiert. Und er hat mit seinen Übersteigerungen die Restauration in Europa, also diese Metternich'sche Welle bis 1848, die von den Romantikern durchgehend akzeptiert wird, eingeleitet. Also das sind geschichtliche Voraussetzungen. Philosophische Voraussetzungen ist, dass die materialistische Tradition der Aufklärung, also die Idee vom Menschen als Maschine, die Idee vom Menschen als Produkt seiner Umgebung, dass die in Deutschland relativ schwach war, dass Kant mit seiner transzendentalen Methode viele Debatten abgeschnitten hat, also als kommt zuerst darauf an, die im Ich wirksamen Gesetzmäßigkeiten des Erkennens herauszuarbeiten. Das Ding an sich ist unerkennbar, das interessiert auch nicht. Ja, also der Maßstab des Erkennens liegt nicht mehr im Objekt des Denkens, sondern dem Subjekt wird die entscheidende Stellung zugeschrieben. Die Kantsche Version der Metaphysik fußt auf den Kategorien. Das sind die Gesetze des menschlichen Denkens, die durch eine transzendentale Reflexion erkannt werden können. Also durch die Orientierung auf das vor aller Erfahrung Gültige, auf das A priorische, das Denken überhaupt möglich macht. Der Schlegel hat übrigens darüber habilitiert, Aber er hat, ich zitiere das, nach der Art der philosophischen Kunstsprache einfach seine dichtungstheoretischen Überlegungen Transzendentalpoesie genannt. Das ist ein schönes Beispiel für die wirklich unverschämte Art, die der Mann manchmal gehabt hat. Ja, also er hat dem Kant einfach seinen Begriff weggenommen und im Grunde das Gegenteil daraus gemacht. Aber kommen wir jetzt zu diesem unerkennbaren Ding an sich. Das ist ja extrem vernünftig. Also das ist eine Linie, der würde ja auch Popper zustimmen. Wissenschaft kann nur falsifizieren. Und das findet sich auch im Konstruktivismus. Ja? Aber es lässt gleichzeitig, wenn das Ding an sich unerkennbar ist, dann lässt es gleichzeitig ja auch einen Raum für ein Geheimnis. Und es hat, der Gedanke hat ja auch eine Einladung, nicht? Wie ist das jetzt da wirklich? Und in diesem Zusammenhang ist Fichte zentral, 1762 bis 1814. Und Fichte mit seiner Lehre von Ich, auf die Schlegel übrigens sogar seine Ironie zurückgeführt hat. Der hat ursprünglich dem mechanischen Materialismus und damit der Aufklärung und damit vor allem dem Baron Holbach opponiert. Die Natur sei das ursprünglich Seiende, hat Holbach gemeint. Das Eigentliche, der Mensch gehört zur Natur und ist ein in seinem Verhalten determiniertes Objekt. Also das ist ein mechanischer Materialismus. Ne? Und das hat Kant erkenntnistheoretisch kritisiert. Der Mensch tritt nur als der Schöpfer einer Wirklichkeit für ihn auf. Also der Welt der Erscheinungen, Erkennen ist von Seiten des Subjekts ein aktiver Prozess. Und bei Fichte ist das weitergegangen. Es geht nicht mehr um das Erkenntnissubjekt, sondern um das Subjekt der gesellschaftlichen Wirklichkeit im Ganzen. Also alles Sein hat nur Bedeutung in Bezug auf den Menschen. Eine, ja. Denknotwendigkeit ist, genau, dass ich was wahrnehme. Ja? Und ich nehme es wahr in den Kategorien von Raum und Zeit und ich nehme es, man kann diese Methode erweitern, ich nehme es wahr in der Kategorie der Entfernung und ich kann noch alles Mögliche dazugeben. Ja? Aber wie das jetzt da wirklich ausschaut, und was gemeint ist, wenn ich sage, die Jacke des Kollegen ist blau, das ist metaphysisch. Es gehört offensichtlich zum Wahrnehmungsprozess dazu, dass ich die Distinktion der Farbe habe. Und das ist ihm und mir gemeinsam. Ja? Das ist ein A priori, die Distinktion der Farbe. Aber was meine Stäbchen aus seinem Stoff machen und was er selber aus seinem Stoff macht, das ist metaphysisch. Darauf werden Sie nie eine Antwort bekommen.
Also dass wir, wenn wir eine Wahrnehmung haben, sozusagen denken, dass es so etwas gibt, dieses Ding an sich oder jetzt diese völlig, was nicht, objektive, leicht erkennbare Wirklichkeit oder sowas. Also dass das quasi die...
Die Oppositionsposition ist die, und die ist im Wort schon verräterisch, ist unsere Wahrnehmung fotografiert, heißt es bei Lenin noch in der ersten Übersetzung von Materialismus und Empiriokritizismus und heute nach 80 Jahren Fotokunst und Fotoretuschieren und so. Aber das ist die Idee, unser Bewusstsein fotografiert und unser Fotografiermodus ist identisch. Ja, also die Kollegin sieht das gleiche Blau, wie ich es sehe. Und ich gehe runter vom Ding, weil mit dem Blau ist es einfacher. Das ist ein Blau an sich. Ja? Und das ist eben für Kant metaphysisch, weil es den Subjektivismus, über den er bei David Hume sehr viel gelesen hat, einfach nicht einbezieht. Und daher ging es ihm darum, eine Methode zu finden, die den Subjektivismus ausschaltet. Und das ist die transzendentale Methode, die sich wirklich nur an dem orientiert, was uns allen gemeinsam ist. Ja, und das sind eben die a priorischen Angelegenheiten. Und Fichte hat das radikalisiert, und zwar in Richtung auf ein allmächtiges Ich, ein Ich, das die Welt als trägen Widerstand erfährt, wo die Objektivität das Nicht-Ich darstellt, eine Verschwörung von Religion, Logik, Trieben und Ähnliches. Also das Böse ist die Trägheit des Ichs. Das Ich ist keine Tatsache, kein Ding, sondern es ist ein Ereignis. Wenn das Ich sich setzt, dann setzt sich auch der widerständige Gegenstand. Ja? Also in dem Moment, wo ich mich als ereignishaftes Ich setze, das mache ich jetzt nicht bewusst, setzt sich dieses Blau. Aber vorher ist es nicht da. Ja? Weil ich das wahrnehme. Es gibt ein transzendentales Ich, also ein die Welt ekologisch, heißt es bei Fichte, zur Sprache bringen, und ein empirisches. Und die beiden Dimensionen sind nicht identisch, sind aber durch ein Spektrum an Möglichkeiten verbunden. Das heißt, wo keine Erfahrung ist, dort ist keine Welt. Und damit ist dieses, die ganze Frage von Kants Ding an sich überflüssig. Also Hegel setzt in seiner Wissenschaftslehre dieses Ich absolut, und damit liefert er eigentlich das Alibi für eine Erweiterung in unendliche Ichs. Ja? Und bei den Romantikern ist das unausdeutbar, die Selbstsetzung ist nur erahnbar, und damit wird die Umgangsweise mit diesem Ich und dieses Verstehen auch wieder im Verlauf der Zeit etwas Magisches. Fichte ist nicht konsequent rezipiert worden. Ja? Fichte ist ein sehr vieldeutiger Autor, den sogar die Austromarxisten rezipiert haben. Aber er wirft die Frage auf, wieso es in diesem beengten Deutschland dieses grenzenlose Ich gegeben hat. Ja? Das ist ja anderen Kulturen, ist dieser Streit ja vollkommen fremd. Ich ist ein anderer, heißt es bei Rimbaud 60 Jahre später. Der Ausgangspunkt, das werden Sie sicher kennen, aber das muss man erzählen, weil das ist einfach sehr gut. Es ist auch beim Safranski drinnen. Ich beziehe mich, der Safranski hat eine Version aus 1794, ich beziehe mich auf den Bericht eines norwegischen Studenten Fichtes namens Steffens. Also der Fichte, der ist da gestanden, ja, und hat den Studentinnen, gab es damals ja keine, gesagt, meine Herren, betrachten Sie die Wand. Punkt 1. Pause. Meine Herren, denken Sie die Wand. Pause. Haben Sie die Wand gedacht? Nun, meine Herren, jetzt denken Sie denjenigen, der die Wand gedacht hat. Also das, das war spitze damals. Ja. Ich meine, die Leute haben ihm das gestürmt. Wie Sie sehen, wirkt es heute noch irgendwo ein bisschen, nur was geschieht da? Ich meine, was geschieht mit der Wand? Was geschieht da mit den etablierten Ordnungsmustern, wenn man das ernst nimmt? Und Fichte hat solches als Grundlage einer eigenen, aufs Ich konzentrierten Wissenschaftslehre genommen. Ja? Also gibt es die Wand, wenn man zu ihrem Wand an sich kommen, gibt es die Wand als Wand überhaupt noch oder lässt er sie nicht eigentlich verschwinden, indem er mit seinem letzten hypnotischen Befehl die Zuhörer auffordert, die die Wand betrachteten, auffordert, den zu denken, der die Wand denkt. Ja? Also den als einen zentralen Punkt aufzufassen, dann verschwindet die Wand, weil dann kann ja der Betrachter alles Mögliche unterlegen. Das ist wie der Rorschach-Test. Haben Sie das einmal gemacht? Ja. Also im Grunde sind das Tintenkleckse, die sind so gefaltet und sind nichts, aber man ist früher, ich weiß nicht, ob es heute noch ein valides Verfahren ist, davon ausgegangen, dass die Assoziationen, die einer hat, wenn er diese gefalteten Tintenkleckse sieht, wenn er so wie ich immer nur trommelnde Negerinnen oder sonst etwas sieht.
Das ist schlecht. Da wissen Sie jetzt unintelligent. Sie müssen die Nationalstraße Nummer 1 in Vietnam sehen, ein sakrales Element für eine sexistische.
Gott, ich lege alle meine Ämter mit Schande zurück.
Ich kenne die Auswertung von dem. Es wird nämlich so interpretiert, wenn Sie das sehen, was jeder sieht, dann zählt es nichts.
Zählt nichts. Gut, also durch diesen Punkt hat Fichte hier etwas aufgemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich ein Ich fixiert wird in der Prozedur, die er vorschlägt, weil ja Bilder aufsteigen und diese Bilder sind konventionell oder überraschend oder lästig oder unangenehm, aber sie sind alle noch nicht das Ich. Das sind Eindrücke, Erinnerungen, Ärger, Begehren, alles Mögliche. Aber die Romantiker haben dieses denke den, der die Wand denkt, ernst genommen. Ja? Also das war, diese Operation war die philosophische Lizenz, alles zu subjektivieren. Ja? Und alles mit den Vorstellungen, die damit verbunden waren, aufzuladen. In diesem Ich war alles möglich und was das Ich ist, das ist dann eigentlich gar nicht mehr notwendig gewesen. Das Ich ist ein Erlebnis, das Ich ist eine Aktivität, aber es muss nicht fixiert werden. Wie gehen wir heute damit um? Wenn man sagt, das romantische Ich war grenzenlos, dann hat man erstens nichts gesagt und zweitens, wenn man es ein bisschen durchdenkt, dann hat man etwas sehr Widersprüchliches gesagt. Weil wenn man vom Ich spricht, dann hat man ja von einer besprechbaren Einheit gesprochen. Es kann dann nicht grenzenlos sein. Und was heißt auch das Wort grenzenlos? Weil das ist so ein Klischee, das grenzenlose Ich der Romantik. Deswegen konzentriere ich mich auf das. Was ist das für eine Art von Sein? Heißt das, dass das Ich sich verliert, ergießt? Oder welche Art von Sein hat überhaupt etwas, das grenzenlos ist und das aber dennoch einen Artikel und ein Sein hat? Ja, und groß geschrieben wird. Also, da liegt ein weiterer Konflikt darin. Und das ist wieder ein Konflikt, an dem sich die Romantik abarbeitet. Ich sage Ihnen noch einmal, ich versuche das zu intellektualisieren. Ja, also, ich versuche Ihre Kindheitserinnerungen an das Märchen vom goldenen Topf und vom Zwerg Nase Ich versuche Ihnen zu zeigen, was dahinter steht, weil die haben das mit ungeheuren Konsequenzen und mit einer sehr hohen intellektuellen Kraft zu synthetisieren versucht. Bei Schlegel wird das dann so formuliert: Verstand und Wille, Vernunft und Einbildungskraft, das sind die vier entgegengesetzten Enden unseres mannigfaltigen inneren Zwiespalts, die vier Grundvermögen unserer denkenden und wollenden Kraft, die Elemente unseres Wesens in ihrem gegenwärtigen zerstückten Zustand oder auch die vier Seiten und Weltgegenden der inneren Menschenwelt. Und ich lese das als ein Beispiel, wie er versucht hat, diese Fichte-Erfahrung sozusagen zu systematisieren. Nur ein paar kleine Analogien, um zu zeigen, wie wichtig so ein Ich-Verhältnis ist und wie spezifisch Heidegger hat sich ja in einem endlichen Dilemma befunden, dem existenziellen Nicht-Artikulationen des Nichts eine Begrifflichkeit zu geben. Und er hat sich entschieden, statt dass das Nichts ist, was paradox wäre, für das sprachlich eigenartige, aber eigentlich völlig konsequente Gebilde, das Nichts nichtet. Ja? Das heißt, es muss da sein, wenn es ein Wort hat. Gleichzeitig ist der Gehalt dieses Wortes aber die Unfassbarkeit. Gleichzeitig gestattet die Existenz des Wortes die Zuschreibung eines Verbums, aber nicht in dem Sinn von Sein, sondern eines Verbums, das in einer gewissen Weise das, was Gehalt des Substantivs ist, wiederholt. Das ist zulässig. Wenn ich sage, der Läufer läuft, geht es auch. Ja, also da haben wir auch eine enge Übereinstimmung zwischen dem Substantiv und zwischen dem Verbum. Und das ist einfach und kurz gesagt das, was Heidegger mit dem Nichts ist. Ich möchte noch ein paar andere Beispiele für diesen Umgang nennen und zeigen, was für Implikationen das hat. Die buddhistische Meditation, Schopenhauer hat das ja salonfähig gemacht und der hat es von unserem Schlegel, der es wieder aus den Upanishaden hatte. Wer meditiert denn hier? Bitte.
Was soll ich jetzt vormeditieren?
Nein, nur sagen, wie Sie es machen.
Na, ja, nach so dieser Zen-Buddhismus-Methode, dass man sich einfach hinsetzt. Und ja. Ja, da hat man im Prinzip auch wieder das meinerseits versucht, eben zu fühlen, sich aufs Innere zu konzentrieren, aber während dem Prozess selber nicht zu denken, aber im Nachhinein zu versuchen, zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Also ich schätze mal, dass das auch wieder auf das hinausläuft, was Sie vorher gesagt haben, dieses Zusammenbringen von Denken.
Okay, also ich habe mich mehr konzentriert auf das, man sitzt da, wenn es geht, im Lotussitz und konzentriert sich aufs Mantra und aufs Atmen. Und was von jenem Ich hochkommt, also die Erinnerung an den Streit morgen oder so, nimmt man als Störung zur Kenntnis und konzentriert sich aufs Mantra und wird damit leer, sozusagen.
Ja?
Gibt offensichtlich, ja. Und das hat mich deswegen... Ja.
Kündet ihn nicht, aber es ist kein Mantra, es ist einfach nur ab.
Aha. Gut, die Methode, die ich vorgestellt habe, scheint mir antithetisch zu dem Verfahren der Romantik zu sein. Also das Ich ist ein Störfaktor und gesucht wird eben dieser Moment der Leere. Ja? Aber auch hier gibt es offensichtlich einen Pluralismus. Nur damit wir, es geht nur darum, damit wir sehen, dass diese verschiedenen Positionierungen des Ichs eben auch im Lebensvollzug eingreifen. Auch die Linie von Descartes bis zur Aufklärung, ich denke, daher bin ich. Ich kommt hier zweimal vor, aber das ist begründungsbedürftig. Wie weiß ich, dass ich bin? Man könnte eher sagen, indem ich diese Frage stelle. Aber der diese Frage stellt, hat einen Grund und Descartes erweitert das. Es gibt eine Essenz, ich denke, daher bin ich. Aber man könnte auch sagen, weil ich Schmerz empfinde oder weil ich begehre oder weil ich lache, bin ich. Aber der Descartes fängt das ein, der Schmerz, das Begehren sind nur über das Denken zugänglich. Ohne Denken ist es nicht da, es ist nur das Wahrgenommene. Und das Denken belegt eben die Existenz einer umfassenden Einheit des Ichs. Und da ist eben das Denken im Fichte-Experiment nur ein Hilfsmittel. Ja? Also das ist vorausgesetzt, aber man denkt sich eben den, der die Wand denkt. Ich habe diese drei Beispiele herausgegriffen, weil sie drei kulturell fixierte Haltungen zum Ich sind, die drei sehr verschiedene Konsequenzen haben. In der Klassik und in der Aufklärung hat sich das Denken eben Gesetze gegeben, gegen die die Romantik opponieren wird, mit diesem berühmten ovalischen, wenn nicht mehr Zahlen und Figuren. Schopenhauer hat von der Meditation die Idee eines vom Willen, also von der Begierde gereinigten Ich übernommen. Sigmund Freud hat weder an Meditation geglaubt, noch an das ozeanische Gefühl. Ein Derivat der Romantik, das Romain Rolland ihm anpreisen wollte, als eine höhere Zustandsform. Wenn wir das aus Freuds Optik betrachten, dann ist das, was Fichte als Ich begreift, besteht aus den drei widerstreitenden Instanzen unseres Seelenlebens, aus der sadistischen Seite des Über-Ichs, jenes Implantats von väterlich vermittelter Moral, das Es, dem dunklen Teil, der sich der Kontrolle entzieht, und schließlich dem Ich als der geringen Sphäre, über die wir wirklich bewusst verfügen können. Also das ist eine Synthese, und Freud wollte diesen Teil stärken, wo es ist, soll ich werden. Das war in gewisser Weise ein durch Kulturarbeit gesteigertes Ich. Und bei den Romantikern, dazu werden wir später kommen, sind diese Grenzen hinderlich. Ihr Ich sprengt die ästhetischen, logischen etc. Grenzen in einer noch zu hinterfragenden Weise. Die wesentlichen Bestandteile dieses Ichs sind eben Vorfreud, das Unbewusste und dann auf der anderen Seite die ästhetisch gewählten Haltungen. Der Witz, die Individualität, die Urbanität, das ist ungeheuer wichtig für die Romantiker. Die Empathie. Was sie mit Freud teilen, ist die Frage, wo hängt das zusammen? Ja, also wo hängt Empathie und Ironie und Urbanität zusammen? Und der Freudsche Ich-Begriff ist im Vergleich zum Romantischen insofern limitiert, als er zwar für Eindrücke offen ist. Ödipus, der Knabe sieht eine nackte Mutter, aber er hat kaum einen Sinn für externe Einflüsse, die nicht aus der familiären Situation der ersten Lebensjahre stammen. Also das, was wir nach romantischer Auffassung aus diesem Ich alles herausholen können, und Freuds zeitweiliger Konkurrent C.G. Jung war ja auch ein Romantiker mit seiner Idee, dass es sozusagen ein kollektives Es gibt und dass es in den Völkern etwas gibt, was weiterwirkt. Ja? Und eben nicht nur diese kurze Erfahrung. Es steckt bei Freud auch sehr viel drinnen von der Flexibilität des Einwanderers, der seine Geschichte nicht sieht, ja, und der sich selber nicht als Erbe dieser Geschichte sieht, während Jung eine ganze Ahnenkette einfließen lässt, sowohl in dieses Ich wie auch in dieses Es. Es ist eben daher auch schwer, zum Beispiel die Faschisierung Deutschlands nur mit dem freudschen Ansatz zu erklären. Sicherlich der Antisemitismus ist eine kollektive Krankheit und die Liebe zum Führer hat väterliche Qualität, aber diese ästhetische Komponente, welche Philosophie, Kunst, Propaganda da hineinbringen, die ist Freud wenig zugänglich. Das heißt, der konstruiert einen Zirkel mit einem Ich, das relativ geschlossen ist oder nur für das offen ist, wofür es disponiert ist. Kulturarbeit heißt, und das ist ganz antiromantisch, obwohl ja die Hervorhebung des Es Freud in einen romantischen Kontext setzt, das Über-Ich stärken und das Es bewusst machen. Das ist also auch eine Reduktion der Erfahrung, die Fichte seine Studenten machen ließ. Ja? Also da geht es eben um die Inhalte dessen, was man dann denkt, wenn man den denkt, der die Wand denkt. Und um die Kontrolle dieser Gedanken. Wenn wir das fichtische Experiment mit Foucault machen, dann würden wir, bewusst vergröbere ich das, den Zeitgeist sehen. Die Macht geht in Form von Diskursen durch den Körper. Wir erleben, was die Macht präpariert hat. Also die Ichung ist abhängig von der Macht. Selbst das familienplanende Paar ist nur eine Marionette des Diskurses. Wir sind, Foucault-isch, auch als reflektierende Betrachter der Wand immer ein Spiegel von dem, was da ist. Ja? Das sagen übrigens auch die Freud-folgenden, aber antifreudianischen Kulturwissenschaftler, etwa der Edward Shorter oder die Elaine Schoenwalter. Moderne Leiden hat der eine geschrieben und die andere Historien. Sie kommen deswegen in die Romantik hinein, weil sie sich mit den Hysterikerinnen beschäftigen, mit denen der Romantiker Brentano und der Spätromantiker Kerner so viel Zeit verbracht haben. Also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Brentano hat mehrere Jahre seines Lebens am, sagen wir mal, Krankenbett einer Seherin gesessen, ja? Und hat das, meine längste Ausgabe ist 6 Bände, aber die ist gekürzt, es scheint eine 32-bändige zu geben. Für Leute, die viel Bücher kaufen, ist das vielleicht. Und hat das einfach alles aufgeschrieben, was diese Seherin, die in der modernen Definition eine Hysterikerin ist, von sich gegeben hat. Und der Dichter Kerner, der auch ein Arzt war, hat mit der sogenannten Seherin von Prevost immerhin nur einen Band gemeinsam gestaltet, aber das auch 2 Jahre lang gesessen und hat alles das, was die an Visionen von sich gegeben hat, wie es die Anna O. beim täglichen Besuch des Dr. Breuer, wo sie auf einmal Englisch geredet hat, obwohl sie Englisch angeblich nicht konnte, von sich gegeben hat. Ja? Also dass die modernen Historiker, Schoenwalter und Shorter, meinen, dass das eine durch soziale Akzeptanz bedingte hysterische Epidemie ist. Das heißt, wenn die Wand, den denken, der die Wand denken, dann denken sie das, was der charismatische Arzt oder der schwärmerische junge Dichter, der jeden Tag kommt, sozusagen hören wollen. Das ist kompatibel mit dem, was Ernst Mach und auch Hermann Bahr dann gemeint hat, das Ich ist unrettbar, es ist nur eine Summe der Wahrnehmungen, es ist nur ein Schwamm, es hat keine Authentizität, keine Originalität, außer in der Form, wie es zusammengestellt ist. Das, was da ist, ist von irgendwo gekommen, das ist ein bedingtes Ergebnis, aber dagegen und gegen Foucault und gegen diese Idee vom manipulierten Ich, wie ich sie jetzt aus bei diesen beiden Kulturwissenschaftlern zitiert habe, gegen etwas, was man also rational aufschlüsseln kann, rebellieren eben die Romantiker. Also diese sehr willkürlichen Überlegungen, die ich Ihnen da jetzt vorgetragen habe, sollen dazu dienen, zu zeigen, wie einzigartig Fichtes Konzept in seiner Zeit war und wie einladend es war, mit ihm eine eigene, geheimnisvolle Weltsicht aufzubauen. Also Fichte hat ein A priori, das über das bewusste Ich-Freuds hinausging, gesetzt, das auf der zeitlichen Ebene Vergangenheit und Zukunft in einem weiten Zusammenhang zulässt. Dieses Ich, das er da sich denken lässt, ja, ist unendlich bezugsfähig und die Zahl der möglichen Variablen ebenfalls. Und das können wir hinnehmen, dann sind wir Romantiker, oder wir können darüber sprechen, dann sind wir relativistische Rationalisten mit einem historischen Interesse. Und das ist einfach konjunkturabhängig. Also in den letzten 200 Jahren haben wir mehrere Wogen gehabt und wir haben das mal auf links gehabt und mal auf rechts, weil das Klassenbewusstsein und die Solidarität, die internationale Solidarität der Arbeitenden hat ja auch etwas Metaphysisches. Ja? Also es muss nicht nur die Gemeinschaft der arischen Menschen sein, die ein romantisches Element in sich birgt, sondern man kann das auch auf links hin überlegen. Ja? In jedem Fall hat sich eine Tür geöffnet. Es geht um Grenzüberschreitungen, wenn die Studenten des Herrn Fichte die Wand betrachten und die Ratio, wie sie uns aus der überlieferten Aufklärung entgegentritt, ist zu eng. Das ist ja bei einigen der referierten Positionen ja auch klar geworden. Die kann alles nur verflachen, auch zum Beispiel die Idee der Gemeinschaft. Ja, also die Idee der Gemeinschaft wird verflacht durch das gemeinsame A priori der Wahrnehmung. Ja, das ist eben mehr. Und die rationale Liebe ist die Liebe der Statistik, obwohl es ja stimmt. Ja? Menschen mit gleicher Bildungsqualität wählen einander bevorzugt, heißt es. Wird auch empirisch nachgewiesen. Dort, wo es Liebe nach unten geht, sind die Wählenden meist Männer. Das ist das jüngere Trophy Wife. Oder es gibt Schönheitsideale, die Liebe steuern. Es gibt eine Rollenverteilung, die sich ändert. Aber gerade im Übergang von der traditionellen zur feministisch bestimmten Liebe ihre Existenz neu figuriert. Und die romantische Liebe, die Schlegel übrigens im Licht seiner Nachfolger unzureichend bestimmt hat, weil er die Grenze, da würde sich Foucault freuen, von Diskursen hat bestimmen lassen, ist aber tatsächlich in einem überhistorischen Sinn unfassbar. Das heißt, wenn man die Romantik im Sinn Fichtes versteht, muss man über Fichte hinausgehen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. nämlich zu Schillers Bemerkungen über die ästhetische Erziehung und das Spiel als unsere einzigen authentischen Haltungen. Kennt jemand diese Briefe Schillers über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts? Go. Können Sie uns kurz was erzählen?
Ja, es gibt zwei menschliche Triebe, die den Menschen sozusagen ausmachen. Also es ist eine anthropologische Konstruktion, nämlich den Formtrieb, also den Trieb zur Freiheit, wenn man so möchte, und den Sinntrieb und den sinnlichen Trieb, der uns sozusagen als begehrende Sinnenwesen manifestiert. Mhm. Diese beiden können sich nur im Spiegel drehen. Mhm.
Ja, also das, also sozusagen der Homo Ludens ist der Nachfolger der Fichteschen Studenten und der hat auch noch einen kräftigen politischen Untergrund. Diese Schrift hat der Wolfgang Harich einmal die Kampfschrift des Apolitizismus der Weimarer Klassik genannt, weil es ist eine Schrift, die sich gegen die Revolution richtet im Subtext und die eben zu zeigen versucht, dass eine Revolution immer nur den alten Menschen wieder an die Stelle des vorhergehenden Machthabers setzt und dass wir eben einen neuen Menschen braucht, der in diesem Spiel entsteht. Also rohe, gesetzlose Triebe, schreibt Schiller über die Revolution, werden nach aufgelösten Band der bürgerlichen Ordnung sich entfesselt und sich mit unlenksamer Wut ihrer tierischen Befriedigung zugesellt. Da ist etwas Wesentliches, dass das Spiel ja eigentlich, wenn es nicht ein kompetitives Spiel ist, wie Kartenspiele, die meint Schiller ja nicht, dass das Spiel einen Mangel an Teleologie hat. Ja, also das Spiel bleibt in der Schwebe, es hat kein Ziel. Und die Frage, wohin die Romantik ging, bleibt damit offen, auch wegen ihres spielerischen Charakters. Also es ist mir zum Beispiel nicht sicher, ob man romantische Liebe unbedingt als eine glückliche bezeichnen soll, auch wenn ich die Lucinde lese. Sie war in ihrem Konzept subversiv, sie hat sich gegen das Konventionelle gewandt, aber vielleicht sind die destruktiven Paare, so wie in, wie heißt das? Was geschah mit Virginia Woolf? Richard Burton. Wer hat Angst vor Virginia Woolf, Richard Burton und Liz Taylor? Vielleicht sind diese Streitpaare auch romantisch. Das heißt, wir werden viel darüber sprechen, dass dieses Ich dennoch auf einer permanenten Suche nach Ordnungsprinzipien ist, dass es aber genau weiß, dass hinter der idyllischen Romantik die schwarze Romantik lauert. Wissen Sie, was die schwarze Romantik ist? Das ist ein Mario Bras. Hat das Schlagwort geprägt. Das ist ein schönes Buch über das Gedicht, mit dem Baudelaire fantasiert, dass er seine Geliebte enthauptet oder dass ein verwesendes Stück Fleisch am Straßenrand liegt oder die pädophile Liebe des Edgar Allan Poe zu seiner Annabelle Lee, die es ja tatsächlich gegeben hat, seine Cousine, I was a child and she was a child in the kingdom. Und auch der Rabe Nimmerlein, Nevermore, oder die inzestuöse Liebe im Haus Ascher von Edgar Allan Poe, das ist alles schwarze Romantik. Das hat übrigens alles Baudelaire übersetzt. Das heißt, mit Fichte, noch einmal, ist ein Tor aufgestoßen worden. Ja? Und das war eine Büchse der Pandora. Und am Ende ist das mit ihrer ist die Romantik mit ihrer Kunstphilosophie und mit ihrer Religion dem Mittelalter und der Nation in einem sehr engen Rahmen gelandet, der den fichteschen Universalismus nicht mehr akzeptiert hat. Also mit Fichte ging das aus Fichte raus. Die Romantik hat sich selbst historisiert, wenn wir das auf Fichte umlegen. Ich wertet die Wand etwa ästhetisch über ich, mahnt nicht so lange zu klotzen, und es erfindet etwas aus dem Muster der Farbe, tiefe innere Spiele etc. Dennoch werden wir immer wieder auf die Auswirkungen von Fichte kommen, nur vorgreifend auf dieses ambivalente Athenäum-Fragment von Fichtes Wissenschaftslehre und der Französischen Revolution und Goethes Wilhelm Meister als den vorherrschenden Tendenzen des Zeitalters. Ja, da möchte ich stehen bleiben. Haben Sie Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Also nächstes Mal machen wir noch ein bisschen was über Romantik und dann gehen wir in die Biografie des jungen Friedrich von, hat er sich dann später genannt, Schlegel.